Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nicolai.
Und mein Name ist Mustafa Temsolak Çolak.
Wir sind beides Strafrechtler und wir laden euch wieder ein auf einen gemeinsamen räuberischen Espresso.
Jo, es geht wieder los zum Semesterstart. Deswegen vielleicht hier die ganz kurze Einführung zu unserem räuberischen Espresso. Wir behandeln hier alltägliche, aber auch klausurrelevante, strafrechtliche Problemkonstellationen, Fragen, die sich eben auftun können, versuchen das einigermaßen lustig zu gestalten und unterhaltsam.
Zumindest für uns lustig.
Genau.
Und wir trinken dabei Espresso. Und falls ihr es heute irgendwie plätschern hört, wir sind nicht am See, sondern es hat 28 Grad und wir sitzen in einem geschlossenen Raum.
Genau, und die Folge geht immer los mit den Hashtags, die so einigermaßen ja ankündigen sollen, worum es in der Folge geht.
Aber manchmal sind sie auch so ein bisschen subtil, da weiß man noch nicht, was kommt jetzt. Aber heute sind sie relativ plakativ.
Ja, denn sie lauten Hashtag Erstis, Hashtag 4 gewinnt und Hashtag Semesterstart.
Genau, vielleicht ist 4 gewinnt so ein bisschen das Subtile noch, wobei alle ab dem zweiten Semester das jetzt schon wissen, weil die haben ja schon einmal Klausuren geschrieben.
Genau. Ja, ich bin wirklich, also ernsthaft, immer aufgeregt, wenn es losgeht, wenn praktisch der Oktober näher kommt und man weiß, das Wintersemester geht wieder los.
Ja, ob dich auch wieder alle mögen und so,
ne? Typischerweise auch das Ersti-Semester. Es gibt zwar Leute, die auch im Sommersemester loslegen, die,
ja.
Aber statistisch ist es ja so, dass es im Wintersemester ist.
Richtig, also ich bin die statistische Ausnahme. Ich habe damals im Sommersemester angefangen.
Ein Sommerkind.
Und das kann man, ja, absolut. Das kann man, glaube ich, auch nicht an so vielen Universitäten, aber eben in Erlangen, da wo ich studiert habe, da geht das.
Genau, und dann kommt man das allererste Mal ins Auditorium Maximum.
Genau.
Ins Audimax hinein, schaut sich um, lernt Leute kennen, setzt sich hin. Also ich fand das immer wirklich, wirklich spannend. Und es ist jedes Mal aufs Neue so, wenn ich ins Audimax gehe, also auch wenn ich jetzt den Grundkurs beispielsweise halten darf, bin ich noch total aufgeregt. Also ich muss mich dann immer beruhigen.
Dieses Kribbeln.
Ja, richtiges Kribbeln. Ich muss mich dann immer beruhigen mit meiner Einlaufmusik. Ich habe wirklich so, ich habe dann immer...
Aber ne, du beschallst nicht die Studierenden damit.
Nein, kommt irgendwann.
Oh ja.
Irgendwie so vielleicht so die Rocky-Fanfare
ja,
oder so.
Ja.
Momentan ist es, wissen meine Studierenden aus dem Saarland, von Mariah Carey, Fantasy.
Ah, und wo, ja, ja, aber woher wissen die das, wenn die das nicht hören?
Ich habe das denen dann vorgespielt.
Ah, okay.
Weil das sieht man ja, dass ich dann immer so...
Ja? Wenn du rausgehst, könntest du dann aber tatsächlich über die PA, wie man sagt, über die Lautsprecher von Enya Only Time oder so laufen lassen. Jetzt wissen alle, jetzt ist
auch
vorbei, jetzt fahren wir wieder runter. Und
Das wäre schon cool, man müsste so einen extra Soundtrack hier... Aber wir
es soll ja um die Erstis gehen und nicht um deine Selbstdarstellung.
Ja, aber es ist tatsächlich so, ich erinnere mich dann auch immer an diesen Zeitpunkt zurück.
Also, ja.
Und es gibt lustigerweise auch nicht mehr so viele Bekanntschaften aus dem ersten Semester. Ich habe immer noch Leute, die ich aus dem ersten Semester kenne, Rechtsanwältinnen, manche sind in der Compliance tätig, aber da geht dann auch einiges verloren mit der Zeit. Also man hat die Typen noch im Kopf,
ja.
Das ist irgendwie so eine coole...
Eine coole Gang, ne?
Ja.
Wir waren auch eine coole Gang und das zerstreut sich dann natürlich irgendwann. Aber ich habe letztens tatsächlich auf einer Hochzeit, als jemand, der mit mir angefangen hat zu studieren, geheiratet hat, tatsächlich dann auch viele Leute aus dieser Anfangsgang wieder getroffen. Das war wahnsinnig witzig. Ich habe die bestimmt 5 Jahre nicht gesehen und dann auf der Hochzeit sind wir uns wieder begegnet.
Aber weißt du, was ich hasse in diesem Kontext, jetzt, weil es mir gerade einfällt?
Sag.
Was immer Professoren sagen.
Oh, ja.
Dieser typische Spruch. Schauen Sie, also in der allerersten Stunde, man sitzt da, ist total aufgeregt, freut sich auf dieses Studium, ist total motiviert und dann kommt gleich dieser Spruch, schauen Sie einmal nach links, schauen Sie einmal nach rechts, Sie brauchen sich diese Gesichter nicht zu merken, die Hälfte dieser Leute wird ohnehin nicht mehr da sein. Was ich immer total, also ich sage immer bitte, Kolleginnen und Kollegen, streichen Sie das aus dem Vokabular. Zum einen, was ist, wenn man ganz außen sitzt?
Dann ist man halt selbst der, ne?
Nein, also das ist mal blöde Leier weg.
Ja.
Aber nein, mich hat das wirklich genervt, weil ich gehe ja nicht ins Jurastudium, um nur erfolgreiche, im Jurastudium erfolgreiche Menschen kennenzulernen. Was ist das überhaupt für eine Haltung? Ja, ich lerne Menschen kennen, das erweitert meinen Horizont. Natürlich merke ich mir diese Gesichter. Und
außerdem ist es absolut demotivierend, aber ich bin mir gar nicht so sicher, das wirklich noch gesagt wird, einfach so, oder ob das immer so versucht wird, hilfsweise auf so eine Metaebene zu ziehen. So dieses, ja, meine Kollegen an dieser Stelle sagen immer dies und das, aber ich verzichte darauf.
Also, wobei sich das jetzt auf mich bezöge. Ach so, ja. Aber nehme ich jetzt mal so hin. Jetzt zurück nochmal zu den Studierenden. Ja. Man sitzt da dann in diesem Saal, da schwirren ja einem verschiedenste Dinge durch den Kopf. Wie baue ich jetzt das Studium auf? Wie sieht es mit dem Stundenplan aus? Was muss ich machen? Welche Lehrbücher muss ich mir
holen? Wo muss ich hin? Also selbst wenn man dann sieht, dann und dann wäre die und die Vorlesung. Ich meine, gerade bei größeren Campus-Unis, da kann man sich schon mal verlaufen. Richtig. Und wenn das in der Stadt überall verteilt ist, dann muss man vielleicht auch gucken, ja, wie komme ich denn da hin? Ist vielleicht eine neue Stadt? Ich war hier noch nie.
Genau. Ich meine, dafür gibt es ja dann wirklich auch diese Einführungsveranstaltungen. Ich denke auch, fast an jeder Uni wird das inzwischen angeboten. Und da gibt es dann auch Broschüren, gibt es unterschiedliche Institutionen. Es gibt die Fachschaft, es gibt die Studienberatung. Trotzdem finde ich auch, das muss ich zugeben, auch wenn ich das selber nicht gemacht habe, sollte man sich relativ früh mit dem Studiensystem vertraut machen. Also so Dinge wie die Prüfungsordnung, die Studienordnung vielleicht auch mal lesen, weil das ist ja dann auch später das tägliche Brot.
Es ist wirklich überraschend auch, wie viele, obwohl es eine Studien- und eine Prüfungsordnung gibt, irgendwann im vierten Semester sich erstmal fragen, wann muss ich eigentlich die und die Klausur schreiben? Also selbst wenn man jetzt sagt, obwohl das vielleicht ureigene Kunst der Jurastudierenden ist, sich durch die Prüfungsordnung zu wühlen. Das will man jetzt nicht, aber eigentlich gibt's ja überall aufbereitet auch so. Also bis dann und dann muss das geschrieben sein. Das sollte man am Anfang machen, weil sonst steht man irgendwann da und denkt, oh, den Schein brauche ich noch, das ist ja jetzt doof.
Ich muss wirklich, du hast mich jetzt gerade an jemanden erinnert, ein Freund von mir, der hatte sich wirklich mit den verschiedensten Studienordnungen und Prüfungsordnungen in allen Bundesländern und an allen Universitäten ausgekannt, weil er immer Schwierigkeiten hatte mit den unterschiedlichen Scheinen. Ja, und dann hat er mal gewechselt und dann hat er mal gefragt, wo brauche ich was? Und er hat sozusagen die Studienordnungen studiert, hat aber dabei vergessen,
eigentlich Jura zu studieren. Jura zu studieren.
Aber trotzdem, solche Leute braucht es auch.
Ja, was macht er heute?
Er ist wirklich erfolgreicher Rechtsanwalt in einer Großkanzlei. Also schön. Er hat dann das mit dem Jurastudium auch nachgeholt.
Ja, das freut mich.
Also trotzdem faszinierend. Man wird sagen können, Tipp Nummer 1, ja, was den Beginn angeht, es gibt immer einen Ansprechpartner, es gibt immer jemanden, der die Antwort parat hat. Und das ist am Anfang eben entweder die Studienberatung oder die Fachschaft. Ich meine, es gibt dann noch Applikationen, Foren, Jodel und so weiter, aber davon würde ich abraten.
Wäre ich vorsichtig, man weiß eben nie, wer antwortet da. Ne? Also man kann sicherlich auch mal irgendwie Tutoren oder vielleicht irgendwelche Übungsleiter oder so, also wenn ich jetzt irgendwie unsere propedeutischen Übungen halte, dann bekomme ich auch oft Fragen, Mensch, ja, wie ist das denn mit der und der Klausur? Und da kann ich eigentlich meistens gar nicht so viel dazu sagen, weil die Prüfungsordnung sich auch ändert und es eine Weile her ist, dass ich studiert habe.
Genau.
Aber man kann sich vielleicht, und das würde ich wirklich empfehlen, auch von fortgeschrittenen Studierenden vielleicht mal einen Tipp abholen, würdest du mir raten, das jetzt zu machen, lieber vorzuziehen und so. Aber da muss man einfach auch ein bisschen gucken, auf wen hört man dann. Könnte das vielleicht wertvoll sein, was der zu mir sagt? Aber da muss man einfach so ein bisschen seinen eigenen Rhythmus und seinen eigenen Takt finden.
Da kommen wir sozusagen zu einem der zentralen Aussagen dieser Folge auch immer näher, nämlich, dass es unter dem Strich immer um Eigenverantwortlichkeit geht, dass man sich möglichst viele in allen Bereichen und vor allem am Anfang Impressionen einholt. Sei es was die Vorlesung als solche angeht, sei es was Lehrbücher angeht. Ich muss relativ schnell ermitteln, dazu kommen wir gleich, was für ein Lerntyp ich bin, wie lerne ich am besten, wie lerne ich am effektivsten, mit was für Leuten oder wie will ich das gestalten, meine Freizeit gestalten und an der Universität.
Da muss man auch, ganz klar sagen, das ist oft schön, so einen Leuchtpfeiler zu haben, wenn man vielleicht eine Person kennt, die ist im dritten Semester und die sagt dann, ja, du musst das so und so machen, weil ich habe das so und so gemacht. Und es ist schön, eine Orientierung zu haben.
Ja.
Das Problem ist, der ist vielleicht völlig anders als man selbst. Der kommt mit anderen Dingen klar und man muss selbst, man darf sich Rat einholen, das ist ganz wichtig, aber man muss selbst für sich rausfinden, was ist für mich ein Rhythmus? Was ist mein Rhythmus? Lerne ich lieber morgens? Lerne ich lieber abends? Lerne ich lieber nachts?
Genau.
Und es muss auch keiner so sein, wie man sich den typischen Juristen vorstellt, um gut zu sein. Man darf man selbst bleiben.
Ja, und das gelingt meines Erachtens am besten, wenn man sich möglichst viele Eindrücke holt und zwar aus unterschiedlichen Perspektiven und auch betreffend unterschiedliche Bereiche, damit wir das auch ein bisschen noch strukturieren.
Auf jeden Fall.
Weil hier einiges jetzt durcheinander geraten kann, aber das Grundprinzip ist wirklich das, man ist eben, das ist die große Eigenverantwortung, dazu komme ich gleich, man muss sich selbst finden und das ist auch das ganz Besondere an diesem Studium. Ich sage das jetzt nicht, weil wir jetzt Jura studiert hätten, aber das Gefühl ist, ich hatte das Gefühl, am Ende des Studiums ein in bestimmten Belangen anderer Mensch zu sein. Ich habe mich weiterentwickelt, das vielleicht, ich bin rationaler geworden, ich habe mich in bestimmten Punkten, wie organisiert bin ich, wie blicke ich auf Dinge, wie ordne ich Dinge ein und wie ordne ich Dinge. Ja, da habe ich mich weiterentwickelt und ich glaube, dieser Prozess beginnt schon wirklich im allerersten Semester, eigentlich in der allerersten Stunde.
Ja, es ist ein bisschen noch eine Gedankenstruktur, ja. die sich verändert.
Genau, ne? Das beginnt ja schon mit dem Stundenplan.
Ja.
Ja? Also ich meine, da muss man ehrlicherweise sagen, das ist auch so ein bisschen illusorisch, dass wir sagen, jetzt kann man sich auch den Stundenplan selbst erstellen und zusammenstellen. Dann gibt es diese Univis und sonstigen Programme, da pickt man sich dann die Vorlesungen raus. So ist es ja nicht. Man hat einen Studienplan und es steht auch relativ fest, wann welche Vorlesungen, die großen Vorlesungen, der Grundkurs oder eben Staatsorga und so weiter. Zivilrecht lasse ich jetzt mal aus.
Ja, nee,
BGB, AT und so.
Hilfswissenschaft.
Genau. Man fügt das dann irgendwie zusammen. Ja.
Man hat im Grunde einen Studienplan und die Zeiten und Orte dieser Vorlesungen stehen fest. Und wenn man sich das zusammenbaut, dann müsste eigentlich bei allen, also bis auf Übungen, die in kleineren Gruppen sind, eigentlich kongruent sein.
Genau. Ja. Und meistens ist es auch deswegen kongruent, weil ja alle dieselbe Idee haben.
Also Dienstag 12 Uhr die Übung zwischen der Vorlesung BGB und Strafrecht, die würde mir ganz gut passen, ne? Weil dann habe ich ja Freitag frei.
Das erklärt nämlich immer die ganzen Rückfragen. Kann ich mich ummelden und so weiter? Ja, ich habe dann auch Empathie, weil ich ja genauso dieselben Denkstrukturen.
Aber ich empfehle Randveranstaltungen. Natürlich. Da sind weniger Leute, da kann man selber gut Fragen stellen und so.
Genau so schaut es aus. Super Hinweis, wichtiger Hinweis. Und man ist vor allem, dieses Thema hatten wir auch schon, wenn man diesen Stundenplan erstellt, in dieser Punkt Eigenverantwortlichkeit, man ist auch wirklich immer etwas übermotiviert. Also man sagt dann, okay, ich mache jetzt das, was im Studienplan drin steht und ich will mich ja auch noch fortbilden. Also nehme ich noch vielleicht Stunden, keine Ahnung, aus dem Fachbereich Psychologie oder ich nehme was aus der Betriebswirtschaftslehre mit und so weiter.
Habt jetzt kein schlechtes Gewissen, wenn ihr das nicht macht am Anfang. Nein,
aber es ist tatsächlich so und da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht übernimmt.
In dem Punkt ganz kurz auch, das ist was, womit ich oft mich konfrontiert sehe als Übungsleiter, dass ich dann E-Mails bekomme mit, also ich kann nur zu dieser einen Übung, da sind zwar 7 oder 8 Veranstaltungen angeboten, aber ich kann nur zu dieser einen, weil ich an allen anderen Tagen arbeiten muss. Mhm. Also ich verstehe das, wenn jemand wirklich seinen Lebensunterhalt da selbst bestreiten muss, habe ich totales Verständnis. Mhm. Aber wenn es irgendwie geht, ihr müsst dran denken, dass das Studium doch eigentlich den sehr, sehr wichtigen, wenn nicht den wichtigsten Platz einnehmen sollte. Und damit meine ich jetzt niemanden, der wirklich gucken muss, dass er 25, 30 Stunden die Woche arbeitet, um sich das Studium zu finanzieren. Da habe ich volles Verständnis dafür. Mhm. Aber wenn es so,
es kommt der Punkt im Studium, der sollte nicht erst irgendwie bei der Examensvorbereitung losgehen, an dem man sich klar werden muss, dass das wie so eine Art Arbeitstag ist.
Ja, genau.
Also es ist tatsächlich so, dass man in die Vorlesungen geht und da muss man ja weiter arbeiten. Man muss sich praktisch den Stoff aneignen, man muss sein Verständnis schulen, man muss irgendwie an seiner Sprache und seinen Formulierungen arbeiten.
Das muss Priorität haben.
Und da ist es typischerweise für ein erfolgreiches Studium, also ich habe es bisher nicht anders gesehen, dass diejenigen Leute, die wirklich auch erfolgreich waren in diesem Studium, das auch so gehandelt haben. Dass sie eben gesagt haben, okay, es geht um 8 Uhr von mir aus los und mit meinen Pausen, mit meinem natürlich auch unter Einplanung des Sozialen, der Freizeit, des Urlaubs und so weiter, dass ich aber trotzdem meine 5-Tage-Woche habe oder von mir aus auch 6-Tage-Woche, je nachdem, in welcher Phase des Studiums ich bin und ich dann aber am Tag 7 bis 8 Stunden eben einplanen
muss. Das ist halt das Gemeine, man ist sein eigener Chef und wenn man relativ nett ist, dann gibt man sich viel Freizeit.
Genau, und da sind wir eben, bei der soeben genannten Grundsatzfrage. Ja. Da besteht die große Freiheit. Die große Freiheit beginnt dort, wie viel Zeit investiere ich und wie teile ich die investierte Zeit ein. Gehe ich in die Vorlesung, gehe ich in die probedeutischen Übungen? Natürlich, ich habe meinen Stundenplan zusammengestellt und der sieht, das haben wir gerade gesagt, auch ähnlich aus wie der Stundenplan der anderen. Aber was mache ich jetzt? Was setze ich jetzt auch davon um? Und was mache ich, wenn ich beispielsweise nicht in die Vorlesung gehe? Wird das dann irgendwie, gibt es dann ein Surrogat dafür? Lerne ich dann stattdessen eben zu Hause in dieser Zeit, beziehungsweise in der Bibliothek? Und da, und das meint mir vorhin auch mit den Eindrücken, ja, die man sich einholen muss. Man muss sich selbst schulen, man muss fair sein, man muss sich im ersten Semester und dann auch im zweiten, dritten Semester immer kontinuierlich selbst beobachten, in die, ja, sich selbst praktisch inspizieren und sein Umfeld und sich überlegen, was tut mir gut, wie, was bringt mich in diesem Studium weiter.
Ja, man kann sich sehr gut schnell selbst in die Tasche lügen, genau. Und da muss man aufpassen, dass man das nicht macht.
Genau.
Weil eben teilweise je nach Studienordnung auch bis zur Zwischenprüfung oder dann teilweise zwischen der Zwischenprüfung und dem Examen keine Leistungsnachweise mehr jetzt druckvoll abgefragt werden.
Genau,
ne?
Genau. Und deswegen, und dazu gehört es auch tatsächlich, es ist vollkommen in Ordnung, das sage ich Ihnen jetzt als, auch den Studierenden da draußen, als Lehrstuhlinhaber und als jemand, der wirklich sehr viel Mühe sich gibt, damit irgendwie die Vorlesung gut läuft und unterhaltsam ist, ich sage als allererstes, wenn euch oder wenn Ihnen, deswegen gerade mit dem Ihnen, diese Vorlesung nichts bringt oder wenn Sie das Gefühl haben, Sie können mir nicht zuhören oder das ist Ihnen nicht strukturiert genug oder das gefällt Ihnen nicht von der Art und Weise der Darstellung, dann kommen Sie nicht in diese Vorlesung, aber seien Sie fair und gehen Sie, tun Sie mir einen Gefallen und auch vor allem sich selbst. Ja. Und wenn Sie jetzt nicht in die Vorlesung gehen, dann bereiten Sie das anhand des Skripts nach oder was auch immer. Nehmen Sie ein Lehrbuch und seien Sie in dieser Zeit, in der die Vorlesung läuft, zumindest in der Bibliothek oder zu Hause und lernen Sie. Ja. Das ist praktisch. Und das muss man bei jedem Professor, bei jeder Professorin, bei jedem Übungsleiter und so weiter, muss man das für sich eruieren und sagen, kann ich dem zuhören? Bin ich überhaupt der auditive Lerntyp?
Ja, absolut. Man muss ja auch gucken, jeder Dozent, jede Dozentin macht ein Angebot und man kann es nie allen recht machen. Natürlich, wenn man humorvoll ist und einem gut die Leute gut folgen können, dann wird man eine breitere Masse damit abdecken. Aber es ist immer auch eine Stil- und eine Typfrage. Auch in den Übungen ist man eher jemand, der sich eher berieseln lässt von dem, der da vorne steht, oder braucht man da so einen Wiss mit, der da auch so ein bisschen, ja, die Leute mit einbezieht, auch wenn sie vielleicht gerade nicht wollen. Auch das gibt's ja.
Genau.
Und da muss man einfach auch ein bisschen gucken.
Da muss natürlich auch der Übungsleiter und auch der jeweilige Professor, je größer praktisch die Vergleichsgruppe wird, desto schwieriger ist das. Aber gerade in kleinen propedeutischen Übungen bzw. Arbeitsgemeinschaften, da hat man dann nochmal die Möglichkeit zu sehen, na, wie tickt eigentlich die Gruppe. Ja. Sind das die Leute, die sich eben, die da wirklich rein auditiv zwar gut und konzentriert mitarbeiten, ist das denen unangenehm? Ich meine, man kommt nicht drum herum, denn wenn man in den Arbeitsgemeinschaften nicht miteinander kommuniziert, dann wird man es eben auch später schwierig haben, genau, miteinander zu kommunizieren, und das kommt eh meines Erachtens im Jurastudium zu kurz.
Ja, also man sollte auf jeden Fall die Chance auch sehen und also generell zu sprechen, auch mit einem relativ kleinen Publikum, und man sollte vor allem auch den Mut haben, dort Fehler zu machen. Jeder Fehler, den man in einer Übung macht, wenn man sich meldet und einfach, ich sag immer den Studierenden, überprüft eure Gedanken gerne mit mir. Meldet euch und sagt, ich habe hier diese Idee, aber stimmt das denn? Und wenn nicht, warum? Und wenn wir dann durchgehen, warum das vielleicht nicht stimmt, wo vielleicht ein kleiner Haken ist, dann wird dieser Fehler höchstwahrscheinlich in der Klausur nicht passieren. Genau. Also mitmachen ist ganz wichtig.
Ja, zum Thema Fehlerkultur kommen wir nochmal zu sprechen. Ich möchte hier nochmal etwas betonen. Das Gleiche, was ich soeben zu den Vorlesungen gesagt habe, gilt natürlich auch für Lehrbücher. Die Professoren und Professoren werden am Anfang sicherlich Ihnen irgendwelche Tipps geben, welches Lehrbuch am besten passt, welches Lehrbuch, um welchem Lehrbuch sich womöglich auch die Vorlesung regelmäßig an den eigenen, wenn sie welche veröffentlicht werden, orientiert. Das heißt aber nicht, dass Ihnen dann auch das Lehrbuch oder das den einzelnen Studierenden dann das Lehrbuch auch passt. Deswegen auch hier, ja, was ich immer sehe, und das tut mir dann wirklich in der Seele weh, ich gehe in die Bibliothek und dann sehe ich, wie die Leute da irgendwie 4, 5 Lehrbücher aufgestapelt haben und dann versuchen, irgendwie die einzelnen Kapitel jedes einzelnen Lehrbuchs durchzuarbeiten. Ich habe das wirklich gesehen.
Aber das schafft man
nicht. Das schafft man zum einen nicht.
Einfach nicht.
Und es ist auch demotivierend. Ja. Was man wirklich machen kann, man kann am Anfang, kann man sich überlegen, ob man aus unterschiedlichen Lehrbüchern verschiedene Abschnitte mal liest, und ob einem dann der Stil taugt, ob einem der Aufbau des jeweiligen Lehrbuchs taugt.
Es ist auch was Optisches. Also es gibt Bücher, die ich inhaltlich gut geschrieben finde, aber der Druck und also ich kann da nicht richtig hingucken. Das funktioniert irgendwie nicht.
Ich möchte jetzt auch nicht explizit kommt sagen.
Nein, ich hatte damals im Referendariat sowas, ein Buch war für die ZPO, was sehr gut war. Inhaltlich fand ich das toll, aber es fiel mir so schwer, damit zu lernen, weil es mir so schwer fiel, da drauf zu gucken.
Ja, und nur wenn man eben weiß, welches Lehrbuch passt, kann man auch langsam mal dazu übergehen, mal
eins zu schreiben.
Das habe ich jetzt nicht gemeint. Ich meinte, man kann langsam dazu übergehen, sich auch dann orientiert, vielleicht an diesem Lehrbuch einen Lehrplan abzufassen oder vorzubereiten. Manche mögen es nicht, ich weiß.
Man muss auch, vielleicht ist man gar nicht der Lehrbuchtyp.
Ja.
Aber, und man muss auch nicht alles, was in diesem Lehrbuch steht, aufschreiben und für die Klausur immer abrufbar haben.
Ja.
Aber oft sind da doch Dinge, wenn man die mal gehört hat, helfen sie einem bei der Einordnung. Sie helfen einem, Dinge wieder zu verknüpfen.
Du meinst jetzt sozusagen vom Umfang eines Lehrbuchs
her. Exakt.
Ja, da bin ich voll bei dir. Das ist auch wieder eine Grundsatzfrage. Ich würde meinen, gerade am Anfang des Studiums wird man ohnehin mit sehr vielen Informationen erschlagen, sodass man, wenn überhaupt, so diese Standards, sag ich mal, kurz- beziehungsweise didaktischen Lehrbücher bevorzugen sollte. Aber es schadet eben nicht, dann mal auch im Nachhinein mal zu gucken, was steht denn in einem ausführlicheren Lehrbuch da drin. Vielleicht bestimmtes Hintergrundwissen zu einer bestimmten Theorie, zu einer bestimmten Strafnorm. Und dann ist man nochmal wieder schlauer und kann dann auch vielleicht in der Klausur das irgendwie, ja, weil man diese Information im Hinterkopf hat, verarbeiten und dann auch für sich nutzen. Ich war gerade noch beim Lernplan.
Ja.
Manche mögen keine Lernpläne, weil sie es demotiviere. Weil man ja den Plan dann nicht irgendwie einhalten kann und dann denkt man hätte gleich versagt. Kann ich erstmal verstehen.
Dann ist der Plan ein bisschen zu eng geschrieben.
Genau, dann ist der Plan nämlich falsch. Also beziehungsweise dann ist der Plan nicht angepasst. Und das meinte ich eben, man sollte relativ früh, heißt jetzt nicht direkt im ersten Semester, aber wenn dann wirklich die Klausurenvorbereitungen losgehen, sich überlegen, wie lange brauche ich eigentlich für einen bestimmten Abschnitt? Wie lange brauche ich eigentlich für einen bestimmten Text? Was bleibt davon im Kopf? Wie viel Wiederholungseinheiten muss ich gegebenenfalls einplanen. All das muss natürlich schon kalkuliert sein, damit dann irgendwie dieser Lernplan funktionieren kann. Mir hat es immer wirklich viel Spaß gemacht, weil ich dann, wenn ich Dinge abgehakt habe und abgearbeitet habe in diesem Lernplan, habe ich gesehen, es geht voran. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie gut und wie sehr, aber ich hatte zumindest dieses motivierende Gefühl, okay, da habe ich jetzt wieder ein Kapitel abgehakt und morgen geht's weiter.
Ich kenne auch Leute, die generell diesen Lernplan immer nur so grob im Kopf haben, aber in den Kalender immer geschrieben haben, was sie an dem Tag erledigt haben und nicht, was sie am nächsten Tag machen wollen. Mhm. Und das ist natürlich, das gibt dir dann natürlich irgendwann auch so eine gewisse Sicherheit, Mensch, das und das habe ich heute alles geschafft. Und es ist auch mal so, es gibt Tage, da schafft man nichts und dann gibt es Tage, da schafft man mehr, als man sich vorgenommen hat. Nicht dran verzweifeln, aber man sollte einen Fahrplan haben.
Genau, weil das auch einen dazu wirklich motivieren kann, auch früh anzufangen überhaupt. Und dann fängt man nicht erst im letzten Moment an.
Und dann danach, nach der Klausur, sofort wieder vergessen. Ne? Also kurzfristig reinschaufeln, dann irgendwie reproduzieren, ohne vielleicht sogar die Möglichkeit zu haben, da Transfer zu leisten. Und dann einfach danach wieder vergessen. Das ist natürlich gerade in einem Studiengang, der ein Examen am Ende stehen hat, relativ ungünstig.
Mhm. Apropos Examen. Spätestens da wird man ja nicht drum herum kommen. Und da geht es dann auch wirklich um Organisation, weil es dann einfach so viele unterschiedliche Rechtsgebiete sind und unterschiedliche Bereiche. Und da muss man ja, und auch die großen kommerziellen Repetitoren, aber auch die Uni-Repetitorien, die sind ja auch durchorganisiert. Also die folgen ja auch einem Plan.
Und dementsprechend, da muss man auch kurz, ohne jetzt zu sehr mit Lateinkenntnissen flexen zu wollen, aber im Repetitorium steckt drin, dass man etwas wiederholt. Also es bietet sich nicht an zu sagen, ach, das mache ich dann im Rep, sondern es wäre ganz gut, es sich vorher damit schon mal beschäftigt zu haben und es im Rep aufzufrischen, zu vertiefen, vielleicht Verknüpfungen herzustellen.
Ja? Und man kann sich dann auch im Plan steigern. Also man kommt ja dann auch irgendwann in diesen Tunnel. Ich habe es immer so ein bisschen Vollgas-Mentalität oder den Jetzt-geht-es-los-Plan genannt. Dass man dann wirklich sagt, okay, ich hatte bisher einen Plan, jetzt kommt der echte Plan, das ist dieser Jahresplan oder was auch immer, bei dem man sich dann nach und nach auch steigert, wie eben im Training.
Und dann wird es, wenn es in Routinen übergeht, einfach zu wissen, okay, dann und dann fange ich an, man braucht da seine Struktur. Ne?
Genau. Einen Punkt will ich noch aufgreifen zum Thema Lernmethoden. Also wir haben ja jetzt mehr
so die Frage. Auch sehr, sehr subjektiv, ne?
Da, genau. Und da ist auch wieder der Punkt Eigenverantwortung. Ich muss wirklich relativ schnell rausfinden, welche unterschiedlichen Möglichkeiten oder auf welche Art und Weise ich mir den Stoff eben aneigne. Da kann es unterschiedliche Methoden geben. Ich versuche das auch so ein bisschen zu triggern in meinen Vorlesungen, dass ich eben auf unterschiedliche Lernmethoden hinweise. Das möchte ich jetzt hier an dieser Stelle vielleicht auch teilen, weil sich diese Möglichkeit ergibt. Was ich immer toll fand, Skripten selbst schreiben.
Mhm.
Und dann am besten vielleicht sogar noch vergleichen mit anderen Skripten. Sei es mit
wirklich also kommerziell Zusammenfassungen.
Genau, ne? Zusammenfassung. Das habe ich schon irgendwie lustigerweise im Leistungskurs gemacht. Mhm. Da habe ich das dann aber am Rechner gemacht.
Du Streber. Ja, nein, aber im Jurastudium wollen wir alle
Streber. Ja, genau.
Ne? Und zwar im positiven Sinne. Nicht im Scheuklappen, aber im wir wollen ja vorankommen.
Genau, und dann können wir auch anderen helfen.
Genau.
Das ist doch das. Dementsprechend Skripten schreiben und dann vielleicht vergleichen mit den Skripten anderer Kommilitoninnen und Kommilitonen. Das heißt, man könnte hier vor allem auch sehen, und das ist der große Vorteil, wenn man ein Skript abfasst, dann manifestiert sich hierin so ein bisschen dass die Kompetenz zu sehen, was ist wichtig, was nicht. Also man sieht, also man liest einen Text und denkt, dass das wichtig wäre. Und jetzt kann man das abgleichen, beispielsweise mit dem Skript des Professors. Und der hat vielleicht womöglich ganz andere Schwerpunkte gesetzt und man erkennt, hey, das war gar nicht so wichtig und ich dachte, das wäre wichtig. Und umgekehrt kann man das eben auch mit anderen Skripten machen und sehen, hey, hier, das ist ganz wichtig, auch ausweislich hier des Skripts, das hast du womöglich übersehen.
Ja. Was ich an der Stelle auch ganz wichtig finde, also da muss natürlich jeder seinen eigenen Stil auch finden, wie macht er das und seine Technik, also das ist ja bei Skripten ähnlich wie beim Karteikartenlernen, schreibe ich die am Computer, schreibe ich die per Hand.
Eine,
naja, aber eine Sache ist ganz wichtig und das, also das muss auch wieder sehr subjektiv, aber es ist wissenschaftlich erwiesen, dass wenn ich etwas mit der Hand schreibe, ganz andere Verknüpfungen im Hirn passieren und man kann sich die Dinge besser merken. Also ich schreibe zum Beispiel Konzeptpapiere für Diskapitel oder für andere Veröffentlichungen.
Sehr gut.
Die schreibe ich immer erst einmal mit der Hand,
wichtig,
weil sich die Sachen anders verknüpfen.
Wichtiger Hinweis. Also es ist auch letztlich eine bestimmte Art, wirklich eine gesonderte Art der Lernmethode, Dinge aufzuschreiben.
Und deswegen ist so Zusammenfassungen schreiben, das kann sinnvoll sein, selbst wenn man gar nicht zu viel hin und her fasst und weglässt, sondern einfach das, was man sich merken will, nochmal ganz bewusst machen, indem man es aufschreibt.
Weil du es gesagt hast, gerade auch mit wissenschaftlich erwiesen, das ist auch so, ich will mal sagen, nicht ein rotes Tuch, aber schon wirklich unterbeleuchtet, auch im Rahmen des Studiums und auch im Rahmen der Lehre. Also wie funktioniert richtige Lehre? Es gibt zwar Fortbildungsveranstaltungen, aber ich finde, das wird auch zu wenig mit den Probanden, sage ich mal, also mit den Studierenden kommuniziert. Also, dass man wirklich den Studierenden ganz eindeutig auch mal sagt, hey, das ist jetzt eine neue Methode, die wir hier testen. Funktioniert das bei Ihnen oder nicht? Ich habe jetzt beispielsweise mal so dieses Flip the Classroom Projekt, habe ich mal wirklich jetzt ins Auge gefasst, sagen, die Leute sollen bei mir selbst im Audimax, wenn sie Lust haben, das soll kein Zwang sein, sollen sie die Möglichkeit haben, Dinge zusammenzufassen und referatartig in Gruppenarbeit oder was auch immer aufzusagen. Ja, aber das muss man dann vorher mit denen kommunizieren, dass das auch wirklich ein didaktisches Konzept ist.
Ja.
Beispiel für ein weiteres didaktisches Konzept, fertige PowerPoints, zu fertigen PowerPoints sprechen. Also ähnlich wirklich wie so ein Spiel. Das hatten wir mal sogar zusammen mal für Herrn Professor Kuttlich vorbereitet. Dass man so eine spontan PowerPoint vorbereitet und man jetzt zu der PowerPoint, die man nicht kennt,
was
erzählen muss. Und ganz, ganz wichtige Übung meines Erachtens, Falllösungen aufsagen. Wenn man schon zu faul ist, jedes Mal eine Falllösung auszuschreiben, dass man wirklich sich hinsetzt und sagt, hey, ich sage jetzt die Falllösung auf, nachdem ich sie vielleicht gegliedert habe. Warum ist das so cool? Jedes Mal, wenn ich während dem Sprechen stocke, ist das nämlich der Moment, nämlich bei der Ausarbeitung, wenn ich die Klausur ausschreiben würde, auch stocken würde und wertvolle Zeit.
Also vielleicht nicht in der Klausur beim Schreiben sprechen, aber vorher. Und da ist auch ganz wichtig, also nicht so machen, wie man früher Mathehausaufgaben gelöst hat. Nämlich nicht weiterkommen, in die Lösung gucken und sagen, ach so, stimmt, ja, ja, jetzt weiß ich, wie es geht. Man muss diesen Schritt einmal selber gehen. Und natürlich, irgendwann muss man in die Lösung gucken, wenn man nicht weiterkommt. Aber man muss so versuchen, sich einen Workaround zu schaffen, um dann später zu gucken, okay, wo hat es jetzt gehakt. Und also da ist dieses Sich-Vorsagen sehr gut. Also auch zum Beispiel auch versuchen, einer entweder tatsächlich Anwesenden oder auch einer imaginären Person das zu erklären. Und dann wird man schon merken, okay, ich dachte, ich habe es verstanden, aber ich kann es nicht erklären. Also fehlt mir irgendwo ein Stück.
Und das kann man ja jetzt auch umwandeln und wirklich in die Gruppenarbeit gehen und mit anderen sich treffen und beispielsweise wirklich, da muss man natürlich aufpassen, dass das dann nicht zum Kaffeeklatsch wird, sondern wirklich
so wie bei uns hier.
Ja, genau. Sondern dass man wirklich sagt, okay, ich erkläre euch heute jetzt dieses und jenes Problem und ihr stellt dann Fragen und sagt, gebt mir auch Feedback. Konnte man das jetzt verstehen? Ja, also deswegen ist es auch nicht schlecht, relativ früh damit gegebenenfalls zu beginnen, selbst wenn man nicht irgendwie als studentische Hilfskraft irgendwo unterkommt, versuchen auch Leuten aus unteren Semestern Dinge gegebenenfalls zu erklären, wenn es sich ergibt. Stichwort noch zur Fehlerkultur. Es ist zwar noch nicht vollkommen auserforscht, ob das überhaupt eine gute Idee ist, Studierende beispielsweise Fehler machen zu lassen und mit diesen dann die Fehler zu kommunizieren, weil man dann nicht weiß, ob man aus den Fehlern lernt oder ob man nicht die Fehler lernt.
Das ist gut, das ist so ein bisschen bei diesen, wir lernen Rechtschreibung erstmal nicht, sondern schreiben nach Gehör. Ne?
Genau.
Aber ich würde sagen, das unterscheidet sich ja von dem, ob jemand sagt, also ich hätte hier die Idee und dann sagen wir sofort ja oder nein, weil.
Genau.
Das ist ja was anderes.
Ja, ne? Und deswegen auch hier ein weiteres Projekt jetzt beispielsweise aus meinem Grundkurs. Ich korrigiere live bereits geschriebene Klausuren vor den Augen der Studierenden. Das heißt, ich nehme beispielsweise eine Abschlussklausur, die ich mal vor einem Semester oder vor einiger Zeit gestellt habe, die sozusagen nicht aus dieser Gruppe stammt, natürlich anonymisiert. Und dann bespreche ich mit denen, was ist jetzt, wenn man die Klausurlösung sich durchliest, was passt jetzt hier gerade nicht. Also ich korrigiere gemeinsam live sozusagen mit den Studierenden die Klausur und so kann man nämlich auch wirklich unmittelbar den Fehler als solches
und dann abstempeln. Dann schließt man aus, dass der Fehler gelernt wird.
Genau. Das ist sozusagen eine weitere, das ist jetzt aber mehr eine Lehrmethode als eine
Lernmethode. Aber eigentlich eine ganz kreative Idee.
Werde ich auch weiterhin so beibehalten. Vielleicht zum Thema noch Lernmethode, was ich immer früher gemacht habe. Ich weiß nicht, ob du auch solche Spielereien hast.
Was meinst du denn?
Ich habe sowas gespielt wie Autokennzeichen als Paragraph.
Das musste ich nicht spielen, das passiert einem irgendwann automatisch. Man sieht dann irgendwo, keine Ahnung, Nürnberg, zwei Buchstaben, 242 und dann hat man sofort den Diebstahl im Kopf.
Genau. Mit dem zuständigen Amtsgericht.
Ja, genau, das auch, ja.
Genau, und da gibt es auch andere Spiele, so Stadt, Land, Jura und sowas, aber ich finde, das ist gar nicht so wirklich.
Also Achtung, Anleitung, wie man zum richtigen Freak wird, Mustafa, kommt.
Wir haben es tatsächlich so gemacht. Also Stadt, Land und dann kam Strafrecht, Zivilrecht, öffentliches Recht und Juraprofessor.
Da muss man einen Begriff sozusagen. Aber eigentlich, es ist, man kann da vielleicht ein paar Dinge wiederholen, ohne wirklich angestrengt am Schreibtisch zu sitzen.
Genau. Also das ist auch, das macht auch Spaß. Als klassische eben, wie gesagt, Jura-Lernmethoden, aber natürlich vor allem das, was du vorhin gesagt hast, einfach Leuten oder sich selbst Dinge erklären, die Falllösungen aufsagen, immer wieder Fälle lösen, Fälle gliedern. Und was auch ganz wichtig ist, das übersieht man häufig. Ich habe das so oft schon gehabt, dass Studierende an mich herangetreten sind. Ja, ich habe so viel gelernt und ich habe auch wirklich Klausuren geübt und immer kommen irgendwie schlechte Noten raus, auch bei den Übungsklausuren, woran liegt es. Und dann sieht man manchmal, dass die Probleme manchmal eben auch schon früher ansetzen und man nicht nur juristisch nachsitzen muss, sondern eben vielleicht auch schon sprachlich, stilistisch. Und dass man vielleicht auch schon Schwierigkeiten gehabt hat, die unterschiedlichen Texte, die man sich versucht irgendwie anzueignen, das Wissen, das man da sich versucht anzueignen, dass man die schon gar nicht verstanden hat. Und man muss, das habe ich sehr früh gemacht, ich habe losgelegt, Dinge nachzuschlagen. Also man muss dann wirklich über den Schatten springen und sagen, ich verstehe es gerade nicht.
Ja.
Ich kenne dieses Wort nicht einmal, ich google es jetzt.
Ja.
Ja, das muss man, diese Mühe muss man sich machen, weil manche Professorinnen und Professoren sich eben geschwollen oder auch manchmal auch mit Fremdwörtern um sich werfen, sich eben nicht unmittelbar vielleicht verständlich ausdrücken. Manchmal ist es auch einfach komplex. Das ist dann nicht irgendwie hier der Sprache oder sonst irgendwas geschuldet.
Ja.
Also es ist nicht immer einfach. Und dann muss man wirklich das einräumen und sagen, okay, ich verstehe es gerade nicht. Und ich muss irgendwie vielleicht anderweitig mir das neu erklären lassen.
Es ist wirklich so, dass man manchmal auch, wenn man durch Klausuren durchgeht, sieht, dass da eine gewisse Lesekompetenz wahrscheinlich auch fehlt. Und die schlägt sich dann ganz automatisch auch in der Kompetenz nieder, Dinge zu formulieren, Dinge gut zum Ausdruck zu bringen. Und ich würde immer sagen, im Zweifel immer einfacher als zu kompliziert. Wenn man ungewandt ist mit komplizierten Schachtelsätzen und so, dann fällt das auf, wenn jemand dann versucht, jetzt besonders juristisch oder besonders amtsdeutsch zu klingen. Es fällt einfach auf, dass das eine ungelenke Formulierung ist. Und man muss sich auf dem Terrain bewegen, auf dem man sich sicher fühlt. Und wenn man sagt, ich schreibe besser, wenn ich nicht zu amtsdeutsch klinge, dann lieber so machen. Aber natürlich muss das Ganze noch wie eine juristische Klausur klingen. Genau. Aber es hilft zu lesen. Das muss nicht unbedingt ein Sachbuch sein. Das können auch Romane sein. Es hilft zu lesen, selber zu schreiben, dass man gelenk wird.
Ja. Wortschatz erweitern.
Genau.
Von mir aus
Grammatik.
Wörter, Synonym-Repertoire. Ja. Ja, das kann man auch durch Spiele erweitern. Ich habe es wirklich, und ich will das nicht abschätzig sagen, es ist tatsächlich so, ich lasse manchmal Leute einfach nur den Gesetzestext vorlesen und es dauert,
ja,
weil sie praktisch stocken oder sie müssen eine bestimmte Passage aus einer Entscheidungsbegründung vorlesen und selbst beim Lesen haben sie zum Teil Schwierigkeiten. Das liegt nicht daran, dass diese Leute im Allgemeinen Schwierigkeiten mit dem Lesen hätten, sondern sie versuchen, während sie lesen, den Satz sozusagen nachzuvollziehen, zu verstehen, einzuordnen und daran sieht man dann eben, okay, wenn das auf Anhieb nicht gut gelingt, dass da praktisch eben nochmal nachgebessert werden muss, dass da eben einfach mehr Übung her muss.
Das hat übrigens auch nicht unbedingt generell etwas damit zu tun, dass man Texte nicht versteht, sondern das hat damit auch was zu tun, dass juristische Texte gerne auch so geschrieben sind, genau, dass sie nicht nur inhaltlich, sondern auch erstmal sprachlich ergründet werden müssen. Also das kann passieren und das muss man üben.
Genau. Ja, ich würde sagen, ich meine, wir sind jetzt schon auch wieder knapp über unsere typischen Espresso-Zeit. Ja. Das sollte ja auch erstmal die Leute motivieren und ich hoffe mal, dass wir einige Studierende da draußen, die jetzt neu loslegen, mitnehmen konnten, beziehungsweise da vielleicht auch motivieren können. Und ich denke auch oder hoffe zumindest, dass es einige von unseren, sag ich mal, fortgeschrittenen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass die es auch gefühlt haben, ja, dass sozusagen dieser typische Vibe oder diese typischen Fragen, die im Kontext des Semesterstarts aufkommen, dass sie da eine gewisse Empathie mitbringen, weil die braucht es jedenfalls auch insgesamt, wie ich finde, im Jurastudium. Und einen Punkt haben wir noch ausgelassen. Es ist ja jetzt auch die Zeit der Ersti-Partys.
Richtig, stimmt.
Hast du das alles im Kalender?
Nein, ich habe sie nicht im Kalender. Ich glaube, sie stehen noch nicht fest. Aber ich meine, auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter geht man ja hin und wieder mal feiern und guckt sich wie laufen die Ersti-Partys ab. Ne? Aber,
auch als Prof.
Aber, auch als Prof. Mensch,
Meier.
Aber ganz wichtig, wenn man Partymensch ist, ruhig auch dahin gehen. Und das muss ich auch sagen, das sage ich auch den Studis in den ersten Vorlesungen oder ersten Übungen immer. Genießt auch, dass ihr jetzt Studierende seid. Genießt das Studentenlife auch ein bisschen. Genießt es auch mal Freitag und Samstag Party zu machen und genießt es auch mal einen Dienstag nicht aus dem Bett zu kommen. Das dürft ihr alles und das ist nicht schlimm. Das Gesamtpaket muss stimmen.
Ich meine, habt Acht vor den Wismits und den Profs auf den Ersti-Partys. Vor denen muss man aufpassen.
Ja, wie sagst du immer so schön, das sind die mit den weißen Sneakern. Genau.
Aber ansonsten genießt es auch ein bisschen. Also es ist tatsächlich so, das muss man schon mitnehmen, weil sonst
absolut
verpasst man was.
Absolut. Das sind ja auch die vielleicht das erste Mal alleine wohnen und so. Da ist alles neu und das muss man auch auskosten.
Ja, und ich finde, das ist auch ein gutes Schlusswort.
Genau, denn üblicherweise kommt jetzt hier die Crema. Da fassen wir nochmal in drei knackigen Sätzen zusammen, was Inhalt dieser Folge war, aber als heute war es ja eher so ein bisschen freundliches Geplänkel. Welcome to the law world. Ja.
Welcome to the jungle!
Ganz genau. Eine Sache haben wir allerdings noch. Ihr könnt immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Wünsche habt, die loswerden an japodcast@fahlen.de oder per DM auf Instagram @räuberischerespresso. Und wenn ihr da jetzt was hinschickt, dann könnt ihr sogar was gewinnen.
Ja.
Wir verschenken jeweils zwei Paar Espresso. Espresso-Tassen mit unserem Logo drauf. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist uns eine Nachricht schicken mit eurem Lieblingszitat aus einer unserer Folgen. Das gilt natürlich auch für unsere schon Stammhörer. Und jeder darf mehrmals mitmachen. Wenn ihr mehrere Zitate einschickt, erhöht ihr eure Gewinnchance, eure Loschance. Also, wenn ihr die Folgen nochmal hört und irgendwo dann sofort an uns schicken, Einsendeschluss, kann man sich gut merken, ist Halloween, der 31. Oktober.
Genau. Und ich bin echt gespannt, wie viele Zitate von dir und wie viele Zitate von mir stammen. Das wird auch so ein Battle.
Ja, schauen wir mal. Ja.
Genau. Und ich singe nicht in jeder Folge, also das vielleicht auch noch
zur Beruhigung. Ja, aber in einigen.
Heute habe ich nämlich zweimal gesungen.
Ja.
Na gut, dann reicht's
für heute. Genau, macht's gut, bis zur nächsten Folge.
Bis dann. Ciao.